Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Zu Gast ist heute bei mir einer der jüngsten Gäste, die ich in Leute bislang hatte. Er ist erst 18, hat aber schon extrem viel erlebt und viel zu erzählen. Aufgewachsen ist er in Kaiserslautern, hat dort in der Kindheit Dinge erlebt, die sich die meisten von uns nicht vorstellen können. Aktuell studiert er in Amerika und hat es jetzt gerade noch geschafft, aus Amerika hierher zurückzukehren, bevor der Flugverkehr nach Europa gänzlich eingestellt wurde. Herzlich willkommen, Jeremias Thiel.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Hein.
Sie sind vermutlich mit einer der letzten Maschinen rausgekommen aus Amerika, oder?
Ich bin in der Tat mit der letzten Maschine nach Hause gekommen, und zwar über Irland, weil natürlich zu dem Zeitpunkt Europa in dem Sinne dicht war. Und ich bin mit der letzten Maschine über Irland nach Deutschland eingereist.
Was wäre denn gewesen, wenn Sie in den USA geblieben wären, wo Sie ja aktuell studieren?
In der Tat hätte ich auf dem Campus bleiben können. Also die Residential Halls, so heißen die Studentenwohnheime, wären offen geblieben. Naja, aber auf dem Campus selbst ist ja niemand. Sowohl Profs sind aktuell weg. Es finden aktuell Online-Vorlesungen statt. Das ist schon mal eine sehr große Änderung. Aber auch in diesen Residential Halls ist halt kein Mensch. Und dementsprechend wäre ich sehr sozial isoliert gewesen und abgekapselt von allem.
Mit der Krankenversicherung hätte das funktioniert weiterhin?
Die Krankenversicherung ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema und das Gesundheitssystem als solches auch in den USA. Ich hätte, also um das mal zu erklären, $1,300 zahle ich für meine Versicherung, sodass ungefähr 80% übernommen werden und die restlichen 20% hätte ich selbst übernehmen müssen im Falle eines Krankheitsfalles, was ja aktuell wahrscheinlicher ist als sonst. Dementsprechend wäre ich auf dicken Kosten hängen geblieben, wegen dem sehr, sehr schlechten, maroden Gesundheitssystem in den USA.
Also alles in allem Glück, dass Sie jetzt wohlbehalten hier gelandet sind. Als Sie noch in Amerika waren, wurden da auch schon ähnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie Sie jetzt hier erleben?
Ich habe das ja alles nur auf dem Campus erlebt und da wurden schon ganz zu Anfang Maßnahmen implementiert. Es hat damit angefangen, dass zum Beispiel die Untersätze, wo man seinen Teller draufstellt, seinen Becher und andere Utensilien, die wurden komplett abgeschafft, weil man sagt, dass die halt eben Bakterien und Viren verbreiten. Damit hat es angefangen, dann hat sich auch das nicht nur auf die Mensa beschränkt, also dass man quasi nur noch in der Mensa sitzen bleibt, sondern es wurden alle anderen Räume geöffnet, sodass sich die Menschen verteilen und nicht eng beieinander sitzen. Sonst hat sich die Uni echt ein bisschen zurückgehalten und nach Meinung von Studentenschaft und Professoren ein bisschen zu sehr zurückgehalten, nachdem ein bisschen Aufschrei gab in der Studentenschaft. Und dann hat sich die Uni natürlich dazu entschieden, erstmal auf Online-Vorlesungen zu wechseln bis etwa Mitte April, bis dann in die finale Entscheidung getroffen wird, ob die Uni zugemacht wird.
Dass sich die Uni so zurückgehalten hat, erstaunt ja nicht. Auch Donald Trump hat am Anfang gesagt, das mit dem Coronavirus ist kein großes Ding. Jetzt sagt er, ich habe das schon immer gewusst, dass es eine Pandemie gibt. Soweit ist es ja noch ein relativ typisches Verhaltensmuster für ihn. Was er jetzt macht, das ist allerdings völlig untypisch. Er hat ein gigantisches Sozialprojekt auf den Weg gebracht und plötzlich sollen in Amerika Dinge möglich sein, die bislang nicht möglich waren. Arbeitnehmer sollen zum Beispiel, wenn sie krank sind, eine Lohnfortzahlung bekommen zu Hause. Auch für nicht krankenversicherte Menschen soll es jetzt einige Leistungen geben, die übernommen werden in Krankenhäusern. Wie erklären Sie sich diesen Wechsel?
Donald Trump steht aktuell politisch sehr unter Druck, auch in seinen eigenen Reihen. Und natürlich kommt er dann mit Lösungen, die für amerikanische Verhältnisse ziemlich sozialistisch sind. Im Sinne von, man gibt Kindern und Jugendlichen $500, Erwachsene 1.000 und andere Leistungen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Aber ich kann mir das nur erklären, dass Donald Trump mächtig unter Druck steht. Und jetzt kommt er natürlich mit hastigen Lösungen, die aber auch nur im Ansatz was verändern.
Jetzt muss man dazu sagen, dass Sie sich sehr intensiv mit der Politik Trumps beschäftigen, weil Sie nämlich in einer Studentengruppe sind, die Bernie Sanders unterstützt.
Genau.
Aber Fakt ist natürlich trotzdem, diese Maßnahmen, die Trump jetzt auf den Weg bringen, könnten Amerika ganz schön verändern, auch nach der Krise.
Ich glaube nicht, dass diese Vorschläge langfristig etwas ändern, denn im Grunde genommen werden die eigentlichen Probleme, die dieses System begünstigt, nicht behoben, etwa das marode Gesundheitssystem. Donald Trump hat keine Vorstellung von einem Healthcare for All und hat tatsächlich natürlich auch die Obamacare von damals abgeschafft, die vielen Amerikanern erstmal zugute kam. Und jetzt werden, wie gesagt, wie ich schon vorhin erklärt habe, hastige Lösungen gefunden und die werden auch implementiert, um den Amerikanern und Amerikanerinnen so etwas wie Stabilität zu geben. Aber im Grunde genommen wird am Donald Trump sicherlich nichts verändern.
Wieso gibt es in Amerika eigentlich so viel weniger Intensivbetten als in Deutschland?
Naja, der größte Unterschied ist, dass wir hier so eine gewisse Gemeinwohlökonomie in dem Fall haben hier in Deutschland und in den USA ist das Gesundheitssystem auf Profit aus. Sprich, es gibt natürlich nur für die wenigen, die sich so eine Gesundheitsversicherung leisten können, auch die Möglichkeit, einen Krankenhausaufenthalt zu besuchen. Dementsprechend ist das gesamte Gesundheitssystem nicht auf das Gemeinwohl aus, sondern nur auf diejenigen, die sich das leisten können. Und deshalb arbeiten auch Krankenhäuser so ökonomisch und so effizient getrieben, weshalb es deswegen keine Intensivbetten in der Zeit gibt, wie es hier in Deutschland der Fall ist.
Das heißt, Beatmungsmasken gäbe es dann im Zweifel auch nur für die Reichen?
Ohnehin, ganz richtig. Nur für die Reichen, nur für diejenigen, die sich das tatsächlich auch langfristig leisten können. Denn Krankenhausaufenthalte sind unglaublich teuer. Aber auch für Ärzte zum Beispiel fehlt es am nötigsten. Wie meine Freundin, ihre Mutter ist Ärztin an der Universitätsklinik, die auch staatlich noch gefördert ist. Und auch da fehlt es an allem. Beatmungsmasken und dergleichen, das steht jetzt nur den, würde ich behaupten, Besserverdienenden zur Verfügung. Ganz schlimm.
Dass Sie sich selbst so sehr mit dem Thema Armut und soziale Gerechtigkeit auseinandersetzen, das hat einen schlichten Grund. Sie wissen, wie es ist, ganz unten zu sein. Sie sind selbst in Kaiserslautern in einer Hartz-IV-Familie groß geworden. Jetzt habe ich durchaus schon gehört und gelesen, Corona betrifft alle, macht keinen Unterschied zwischen Bildung und sozialem Status. Insofern hat es fast schon was Demokratisches oder Gleichmacherisches, dieses Virus. Was halten Sie davon?
Fakt ist, das ist nicht richtig. Wenn wir überlegen, dass die Wohnverhältnisse von tendenziell ärmeren Menschen in Deutschland oder die unter der Armutsgrenze leben, sehr beschränkt leben, auf kleinstem Haushalt. Zweitens, häufig ist es natürlich so, dass Eltern, die Kinder zum Beispiel haben und sich jetzt in dem Fall um Kinder kümmern müssen, weil die nicht in die Schule gehen können, ohnehin schon überfordert sind. Und Überforderung wird zu dem Zeitpunkt aktuell sozusagen zum alltäglichen Geschäft in diesen Familien. Und dadurch gehen ganz andere Dinge mit ein, etwa Überreaktionen, Impulsivität, potenzielle psychosoziale Gewalt, die man dadurch halt auch erlebt in diesen Familien.
Häusliche Gewalt einfach.
Häusliche Gewalt kommt natürlich tendenziell auch vor in Familien, die unter der Armutsgrenze leben. Aber ich glaube auch in Familien, die besser gestellt sind, würde ich behaupten, kann es ebenso der Fall sein. Aber natürlich sind Frauen, die alleinerziehend sind, auch in einer ganz anderen Situation. Bleiben zu Hause, haben Kinder, um die sie sich immer kümmern müssen. Also die Situation trifft ärmere Menschen in Deutschland deutlich härter als jene, die in besseren Wohlverhältnissen leben, die noch teilweise in der Beschäftigung nachgehen. Dementsprechend macht mich das schon fast sauer, wenn ich Leute höre, die sagen, es ist für jeden, es trifft jeden gleich, weil das einfach faktisch nicht richtig
Vielleicht
ist.
Vielleicht können wir einfach mal sagen, was hätte es für Sie denn als Kind bedeutet, wenn so eine Situation wie jetzt eingetreten wäre? Sie hätten nicht mehr zur Schule gehen können, sondern wären die ganze Zeit mit Ihren Eltern in der Wohnung gewesen. Was hätte das geheißen?
Das hätte für mich ganz grundsätzlich bedeutet, dass fehlende Struktur der Alltag gewesen wäre. Also die Schule bietet an sich ja schon Strukturen und Organisationen. Zu Hause wäre dann nur der Alltag gewesen. Ich hätte viel meine Eltern und deren Streitigkeiten mitbekommen. Eltern schlafen ziemlich viel. Wir müssen uns irgendwie selbst beschäftigen. Es gibt keine Zeiten, in denen man dann die Hausaufgaben erledigt oder kocht, sondern es wäre alles so ein bisschen wischiwaschi gewesen. Und der Alltag hätte in dem Sinne einfach keine Struktur gehabt, den wir halt von der Schule kannten. Die Tagesgruppe, die mir viel Struktur gegeben hat, die wäre natürlich auch weggefallen. Und auch der Stresspegel, ne? Also die Lautstärke von meiner Mutter, das wäre halt auch psychisch natürlich eine unglaubliche Belastung gewesen, dem sich nicht entziehen zu können.
Ein anderes Thema ist ja, dass Menschen mit Vorerkrankungen von dem Coronavirus ganz besonders betroffen sind. Gibt es denn bei armen Familien mehr Erkrankungen wie Diabetes oder Bronchialerkrankungen?
Bronchialerkrankungen sind, glaube ich, ziemlich typisch. Ich hatte selbst eine. Aber natürlich ist es auch so, und das will ich jetzt gar nicht pauschal sagen wollen, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die rauchen, vor allem im Haushalt. Das heißt, es hat auch bronchiale Konsequenzen für junge Menschen. Und natürlich spielt Adipositas, also tendenzielle Fettleibigkeit, mangelnde gute Ernährung spielen da mindestens genauso eine Rolle. Also auch um fit zu bleiben, abgesehen von den Krankheiten, die existieren, wie etwa Diabetes oder bronchiale Vorerkrankungen, die Sie gerade erwähnt haben, Und die spielen natürlich alle eine Rolle, wenn es um Corona geht.
Ein weiteres Problem für arme Menschen ist, die Tafeln haben oft dicht gemacht, weil viele ehrenamtliche Helfer schon über 60 Jahre sind und damit der Risikogruppe angehören und weil die Tafel nicht garantieren können, dass genügend Abstand zwischen den Menschen bleibt. Ihre Familie war Kunde der Tafel in Kaiserslautern. Sie haben oft genug als Kind da in der Schlange angestanden. Was hätte das für Sie geheißen, wenn dieser Zusatzeinkauf, diese Zusatzgabe nicht möglich gewesen wäre?
Naja, derartige Vorkommnisse gleichen in Familien wie meiner einer totalen Katastrophe, weil man natürlich damit rechnet und damit auch plant, dass diese Stellen offen haben. Aber ganz grundsätzlich und ganz praktisch gesprochen, wahrscheinlich ein leerer Kühlschrank. Und ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Familien, gerade in dem jetzigen Zeitpunkt. Also nichts Abstraktes, sondern man kann sich durchaus schon vorstellen, dass ein derartigen Familien wahrscheinlich der Kühlschrank gerade nicht sehr voll ist.
Also von Lebensmittelhorten kann nicht die Rede sein, wie das andere tun.
Nein, auf keinen Fall.
Über Ihre Kindheit in Kaiserslautern, wo eben der Besuch der wöchentlichen Tafelnfester Bestandteil war, haben Sie gerade ein Buch veröffentlicht und bringen letztlich Ihre ganze Kindheit auf die Formel: kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
Die grundsätzliche Motivation, dieses Buch zu schreiben, war, Menschen aufzuklären, wie Menschen, die in Deutschland marginalisiert sind und im politischen Diskurs gar nicht repräsentiert sind, denen eine Stimme zu geben. Vor allem aber auch Menschen aufzuklären. Denn ich kann natürlich nicht von Familien erwarten, die im Mittelstand leben, im oberen oder unteren Mittelstand oder sogar in der Oberschicht, derartige Geschichten zu kennen. Also mir geht es im Grunde genommen darum, ein gesellschaftliches Verständnis zu entwickeln für die Menschen, die in Deutschland massiv unterrepräsentiert sind. Sowohl politisch, aber auch gesellschaftlich.
Und sich nicht so artikulieren können, wie Sie das jetzt inzwischen können.
Ganz richtig, denn das spielt eine ganz wichtige Rolle.
Hätten Sie ja früher wahrscheinlich auch nicht gekonnt.
Nee, absolut nicht. Es kommt natürlich mit Erfahrung.
Bildung, also es kommt, denke ich, ganz stark mit Bildung,
ja,
die
Bildung
Sie dann letztlich bekommen haben und andere Leute aus solchen Familien eher nicht.
Ganz richtig. Bildung spielt definitiv eine wichtige Rolle.
Wie haben denn Ihre Eltern darauf reagiert? Sie schreiben ja relativ ungeschminkt in diesem Buch über die familiäre Situation zu Hause, die alles andere als einfach war.
Natürlich sind meine Eltern darüber weniger erfreut und das verstehe ich sehr. Ich meine, wäre ich jetzt Vater, wäre ich Mutter und mein Kind würde die Situation beschreiben, ohne wertend zu sein, denn ich will meine Eltern ja nicht irgendwie an den Pranger stellen, ganz im Gegenteil. Ich will versuchen, den Menschen zu erklären, weshalb die Situation meiner Eltern so war, wie sie war, ohne sie damit pauschal zu verurteilen. Und das versuche ich natürlich auch meinen Eltern klarzumachen, aber da fehlt manchmal so ein bisschen das gewisse Verständnis dazu, denn natürlich sind noch meine Eltern, fühlen sich auch emotional angegriffen. Vielleicht denken sie, sie haben als Eltern keinen guten Job geleistet, aber das ist natürlich schon Thema gewesen. Ich habe aber meinen Eltern auf der anderen Seite die Chance gegeben, sich die Sachen durchzulesen, die ich geschrieben habe, die auch markiert. Und gesagt, hey Leute, wenn ihr mit Punkt A, Punkt B nicht einverstanden seid, die ich im Buch beschreibe, dann sagt mir das bitte und ich versuche darauf einzugehen. Und das haben sie ja leider nicht gemacht.
Dass ihre Familie und damit auch sie und ihr Zwillingsbruder von Hartz IV leben musste, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter nicht in der Lage waren zu arbeiten. Warum nicht?
Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die einen auch im Wille bestärken oder halt eben schwächen. Da spielt einmal natürlich die psychische Situation der Eltern eine Rolle. Haben meine Eltern auch sowas wie Selbstdisziplin gelernt, schon zuvor in ihren Familien, wenn es darum geht, arbeiten zu können oder eben nicht? Dann geht es natürlich auch darum, wie geht das Amt mit einem um, wenn man natürlich konstant sanktioniert wird und dementsprechend bestraft.
Ja, haben die mal versucht zu arbeiten, die Eltern?
Meine Eltern haben schon durchaus mal befristet gearbeitet. Ich weiß, dass meine Mutter einmal putzen war für, ich glaube, ein halbes Jahr, ne, befristet halt eben. Und mein Vater hat mal irgendwie so Security-Jobs gemacht, aber auch nur, das ist schon Jahre her. Also da war ich noch jung, da war ich noch ziemlich klein. Und ich habe meine Eltern nie im Kopf gehabt als Leute, die richtig gearbeitet haben, ohne sie dafür zu verurteilen, weil für ihre Situation gibt's Gründe.
Also Sie würden sagen, die waren psychisch krank, die Eltern?
Die Eltern sind immer noch psychisch krank.
Also der Vater depressiv und die Mutter?
Sie war lange glücksspielsüchtig, sehr impulsiv, grundsätzlich einfach sehr überfordert.
Woran haben Sie als Kind gemerkt, die Art, wie ich aufwachse, ist anders als bei anderen Kindern?
Wir hatten nie wirklich Einladung erhalten. Damals natürlich im Kindergarten durch andere, die im Kindergarten waren. Ich hatte eine Geburtstagseinladung erhalten, meine gesamte Kindergartenzeit, was ich persönlich als sehr bezeichnend empfinde. Wir haben sehr beschränkt gelebt. Das Leben hat sich eigentlich immer nur vom Fernsehen gestaltet, da natürlich für soziale Aktivitäten fast kein Geld zur Verfügung steht. Es ist die triste Monotonie, die sehr Menschen zeichnen, ja, wenn man irgendwie auf dem Plattenbau lebt oder halt immer nur in der gleichen Wohnung. Das ist sehr trist und sehr monoton. Es gibt wenig soziale Interaktion.
Durften Sie Freunde einladen in die Wohnung?
Mal mehr, mal weniger. Aber da sich die Situation immer sehr schwer gestaltet hat zu Hause, wollte ich das auch nicht. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen geschämt für die Situation damals zu Hause, ja, wenn man eine Mutter hat, die halt unglaublich impulsiv war, ohne sie dafür zu verurteilen.
Also sie dann rumgeschrien hat zum Beispiel, ja.
Rumgeschrien, genau, aber auch immer sehr impulsiv, sehr laut. Ja. Selbst wenn eine Mutter das Gefühl hat, sie redet normal, ist es auch immer sehr laut und hektisch und manchmal wurde auch geschrien.
Da haben sich geschämt. Ja. Für was haben sich noch geschämt?
Für meine Füße.
Ja, Füße?
Ja, ich hatte starke Käsefüße, hatte ich so eine Situation. Da war ich aber schon 10, 11. Das war in dem Messdienerunterricht, nachdem ich kommuniert wurde. Und da habe ich mich so ein Mädchen verschossen und wir waren da in der Marienkirche in Kaiserslautern. Und ich habe einfach meine Käsefüße so gerochen und das hat mich dafür sehr geschämt.
Weil Sie nur ein paar Schuhe hatten.
Weil ich genau nur ein paar Schuhe hatte und die immer getragen habe, also zum Sport, überall. Normalerweise hat man natürlich mehrere Paar Schuhe, aber wenn man unter der Armutsgrenze lebt, ist das...
bessere Schuhe, die eben nicht so leicht so schlimm riechen.
Richtig, oder auch nicht nur ein Paar, sondern vielleicht auch mehrere Paare.
Was war denn an der Situation für Sie zu Hause, wie Sie sie erlebt haben als Kind, am schlimmsten?
Ich glaube, was für mich immer noch sehr, sehr schlimm ist, ist diese mangelnde Fähigkeit, die meine Eltern spüren, die immer präsent ist, das Leben wirklich verändern zu können. Das Gefühl von mangelnder sozialer Anerkennung, das Gefühl, dass man einfach total isoliert ist, dass man einfach sozial komplett ausradiert ist und stigmatisiert wird, dass es Vorteile gibt, dass Harzer irgendwie die größten Schmarotzer sind. Das sind diese großen gesellschaftlichen Vorteile, die einzig nur darauf basieren, dass Menschen nicht bereit sind, Menschen mal zuzuhören, die in solchen Verhältnissen leben.
Und das haben Sie als Kind schon so gespürt?
Logo, sehr. Es fängt damit schon an, dass man durch Institutionen diskriminiert wird. In dem Fall ist es die Schule, dass man eine Realschulempfehlung bekommt und nicht... die Empfehlung, auf ein Gymnasium zum Beispiel zu gehen. Da will ich gar nicht meine ehemalige Grundschullehrerin verurteilen, aber das ist schon institutionell quasi schon fast gegeben. Naja, es sind halt die Dinge eben, die mich immer noch total schockieren und mitnehmen.
Sind Sie als Kind denn verspottet worden zum Beispiel von anderen Klassenkameraden, weil Sie weniger hatten?
Ich glaube, was mich so ein bisschen in dem Falle auszeichnet, ist, dass ich sehr gut auf Menschen eingehen kann, unabhängig meiner sozialen Situation. Also ich habe nie wirklich Mobbing, wenn das ist, was Sie meinen, also so Diskriminierung in dem Sinn erfahren, aber auch nur, weil ich mit der Situation umgehen konnte, im Vergleich zu meinem Bruder, denn mein Bruder hat wenig Anerkennung erhalten durch die Schule, durch die MitschülerInnen, hat die Schule dann auch verlassen nach 1 bis 2 Jahren, dann wurde festgestellt während der ersten Klasse, dass mein Bruder von ADHS erleidet und von da an haben sich unsere Wege dahingehend, also auch sozial, sowas von getrennt.
Er lebte dann zum Teil in einer sonderpädagogischen Einrichtung, die seinen Bedürfnissen mehr gerecht werden konnte. Jetzt gibt es ja nach wie vor Leute in Deutschland, die behaupten, in Deutschland gibt es keine echte Armut. Was halten Sie denen denn entgegen? Ich meine, ist hier was dran? Verhungern muss keiner hier.
Naja, ich glaube, der Armutsbegriff definiert sich nicht als reinen Armutsbegriff. Es gibt den absoluten Armutsbegriff, der durch die UN definiert ist, dass man weniger, ich weiß jetzt nicht die konkrete Zahl, aber weniger als ungefähr 1,75 Euro verdient pro Tag, wo es an allem mangelt. So ist es in Deutschland nicht. Aber dann gibt es noch den relativen Armutsbegriff, der sich, glaube ich, so definiert, dass wenn man weniger als 40% oder 50% des Medianeinkommens verdient. Und dementsprechend gibt es einige Menschen, die in Deutschland arm sind. Vor allem, wenn es um Chancen geht und um Teilhabe.
Aber haben Sie es als Kind denn auch erlebt, dass der Kühlschrank mal komplett leer war zu Hause zum Beispiel und Sie Hunger hatten?
Das habe ich in dem Sinne nur einmal gespielt, als meine Mutter halt diese Situation hatte, dass sie glücksspielsüchtig war und das ganze Geld dafür ausgegeben hat, ohne sie, wie gesagt, nicht dafür zu verurteilen, weil sie dafür in ihrer psychischen Situation wenig konnte.
Und da hatten Sie, um das mal zu ergänzen, von Ihrer Patentante 50 Euro geschenkt bekommen. Wie alt waren Sie damals?
Boah, wie alt war ich? 10. Ich glaube, 10 war ich.
Und haben als 10-Jähriger dieses Geld an die Mutter weitergegeben und gesagt, bitte kauf ein, dass wir Lebensmittel haben. Und die Mutter hat das Geld genommen und am Glücksspielautomaten verspielt.
Im Lotto, in der Lotto-Geschäftsstelle, was ja auch Glücksspiel ist.
Wie war das für Sie als Kind? Den Sie wussten, ich habe all das, was ich jetzt geschenkt bekommen habe, hergegeben und es ist einfach weg. Und der Kühlschrank ist immer noch leer.
Ich weiß noch, wie unglaublich enttäuscht ich natürlich war, weil man man irgendwie Hunger hat, aber auch das Geld für was Sinnvolles der Mutter gab und dann hört man alles weg. Ja? Wenige später kommen sie mit Lottoschein, mit der Hoffnung, und das finde ich immer noch so unglaublich. Es nimmt mich immer noch mit, wenn ich daran denke, wie viel Hoffnung sie einfach darin sah, den großen Gewinn zu machen. Und ich fühle da mit meiner Mutter sehr mit, also was in ihr wohl vorgegangen ist in dem Moment, wie hoffnungslos man quasi sein muss, um Hoffnung im Glücksspiel zu sehen. Und das nimmt mich sehr mit. Natürlich die Situation danach, dass alles weg war, ich meine Mutter in der Psychiatrie besucht habe, sie gesehen habe, wie sie kleine Pupillen hatte und wie sie einfach nicht anwesend war. Das war
also sie ist dann selber in die Psychiatrie gegangen, richtig, weil sie selber gemerkt hat, okay, das ist jetzt ein absolutes No-Go, was ich da gemacht habe mit dem Geld meines Sohnes. Ich finde, das muss man ihr sehr zugute halten, dass sie das dann in der Situation gemacht hat.
Meine Eltern sind keine schlechten Eltern, sondern sie sind einfach überfordert gewesen mit der Situation. Und ich wünsche es trotzdem keinem Kind der Welt, sowas zu sehen. Ja, also ich meine, das sind jetzt auch keine irgendwelche herkömmlichen Wohlstandsprobleme, die ich jetzt hier beschreibe, sondern das sind Situationen, in denen kein Kind, und damit sage ich wirklich kein Kind, ausgesetzt werden sollte. Das sind Bilder, die vergisst man einfach nie.
Diese Überforderung, die ihre Eltern in allen Situationen hatten, hat ja dazu geführt, dass sie ständig Aufgaben übernehmen mussten, die andere Kinder mit 8, 9, 10 Jahren nicht übernehmen müssen, sodass sie selber ständig überfordert waren. Was mussten sie zum Beispiel für die Eltern alles regeln, weil die Eltern nicht dazu in der Lage waren?
Ich habe viel Post aufgemacht zum Beispiel, indem ich auch zum ersten Mal diesen Sanktionsbrief gesehen habe vom Amt. Ich habe
weil die Eltern die Post nicht mehr geöffnet haben.
Richtig, oder? Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Kindergeldantrag oder irgendwas dazu gesehen habe, habe ich ihn jetzt nicht per se komplett ausgefüllt, weil ich gar nicht diese Formfragen, als Kind kann man es ja nicht erwarten, dass man das kennt. Aber ich habe meinen Eltern durchaus schon immer darauf hingewiesen, hier, füllt es bitte aus, habe sehr unterstützt. Ganz exemplarisch gesprochen habe ich zum Beispiel Geld immer abgeholt von der Bank. Ja, also am Bankautomaten, und es waren keine kleine Geldmengen, sondern wir reden hier fast von einem ganzen Hartz-IV-Satz, 423 Euro pro Person. Habe dementsprechend auch Verantwortung walten müssen, schon als ich jünger war, weil meine Eltern es halt nicht geschafft haben zur Bank. Aber auch so ganz kleine Geschäfte wie immer ins Rewe zu gehen zu jeder erdenklichen Zeit, und habe ich dann halt schon mit sechs Jahren, da kann ich mich noch gut erinnern, mein Bruder, wo man einen Sack Kartoffeln holen, das war im Winter. Das war so die erste Situation, wo ich noch ganz klar weiß, da habe ich was eingekauft. Ich will mich gar nicht beschweren, um Gottes Willen, weil ich froh bin, selbstständig zu sein. Aber das sollte man nicht erwarten können von einem jungen Kind.
Es war die Überforderung eines Tages so groß, dass sie etwas getan haben, wozu die wenigsten Elfjährigen in der Lage wären. Sie haben ihren Zwillingsbruder an der Hand genommen, haben selbstständig das Jugendamt in Kaiserslautern aufgesucht, haben beim zuständigen Sachbearbeiter an die Tür geklopft und einen einzigen Satz gesagt: Ich will weg von zu Hause. Was war dem vorausgegangen?
Einen Abend davor, hat unsere Mutter, sie hatte Angst, so hat sie es später erklärt, dass wir Alkohol und Drogen ausgesetzt werden durch meinen Halbbruder, so die Rede. Und aus der Angst heraus hat uns meine Mutter, also mein Bruder und ich, eingesperrt in einem Zimmer, und wir waren total perplex, wollen die Tür aufmachen, und auf einmal sehen wir irgendwie, die Tür ist zu. Die ist abgeschlossen von außen, wir können nicht raus. Und das hat sich natürlich so ein bisschen dann damit ausgedrückt, dass wir nach Hilfe gesucht haben und vom Fenster
aus. Wie lange waren Sie da eingesperrt?
1 bis 2 Stunden.
Sie wussten nicht, wo die Mutter ist.
Nee, das wussten wir auf keinen Fall. Und das wusste ich auch nicht einen Tag danach, denn wir sind ja zum Jugendamt an dem nächsten Morgen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Abend. Wir haben vom Fenster aus rausgerufen. Mein Vater hat's gehört, hat die Wohnung dann oben
der
aufgemacht.
Der Vater lebt in einer anderen Wohnung. Die Eltern
eine
waren zu dem
runter,
Zeitpunkt
genau
getrennt.
Die waren genau getrennt. Ja, und dann hat uns der Vater die Tür aufgemacht. Und wie es dann weiterging, ich weiß noch, da kam die Polizei noch am Abend, aber da stand ja kein Grund mehr, weil mein Vater da war. Also ist die Polizei wieder gegangen. Aber dann haben mein Bruder und ich uns halt entschieden zu gehen und sind dann am nächsten Morgen zum Jugendamt. Aber ich weiß auch noch, wie verdammt Angst ich hatte. Also ich hatte richtig Angst.
Sie haben da an die Tür geklopft, haben gesagt, ich will weg von zu Hause. Wie hat der Jugendamtsmitarbeiter reagiert?
Der hat natürlich sehr besorgt reagiert und kannte uns ja auch schon, da ich in der Tagesgruppe war, mein Bruder in dieser sonderpädagogischen Einrichtung, in der Wohngruppe. Also wir waren dem Jugendamt bekannt, aber es gab keinen Grund einzuschreiten. Aber er wusste natürlich schon, wie unsere Situation ist zu Hause, und konnte sich 1 und 1 zusammenrechnen und die 2 war nun mal die Konsequenz. Und die 2 war nun mal sozusagen der Weg erstmal in die Inobhutnahme. Also er hat sofort reagiert, wir setzen Jeremias Thiel in Inobhutnahme in Wald Fischbach, wo mein Bruder gelebt hat. Das ist ungefähr 30 bis 35 Kilometer entfernt. Und da habe ich erstmal 3 Tage verbracht, ehe ich dann weiter in Inobhutnahme kam nach Kaiserslautern, weil natürlich
Sie
auch...
Sie kam in SOS Kinderdorf und dort in das Jugendhaus.
So sieht's aus.
Wie anders war das Leben, das Sie in diesem Jugendhaus geführt haben, im Vergleich zu dem Leben, das Sie von vorher kannten?
Es war sehr strukturiert. Es gab ein Punktesystem.
So Leistungspunkte für
verschiedenste, ganz grundsätzliche Aufgaben. Sind die Haare gekämmt? Ist man ordentlich gekleidet? Sieht das Zimmer gut aus? Ist Ordnung gehalten? Und es gab auch persönliche Ziele. Also man darf sich kein Hehl draus machen. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, hätte ich nicht an vielen persönlichen Problemen damals gearbeitet. Ja. Bei mir zum Beispiel, das erste Ziel war zu neugierig. Ja. Also ich wollte alles wissen, auch viel persönliche Informationen, die mir gar nicht zustanden. Und dementsprechend war mein erstes Ziel, nicht zu neugierig sein. Es war schon, also genau, dafür gab es Punkte. Also irgendwie an sich selbst zu arbeiten, Strukturen zu finden, wie man mit der ganzen Last, die man einfach von zu Hause mitbekommen hat, umzugehen. Und es war für mich eine sehr, 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 sehr prägende Zeit im Jugendhaus.
Die Ihnen auch sehr geholfen hat.
Die hat mir sehr geholfen, absolut. Und ich bin meiner ehemaligen Betreuerin Anja sehr, sehr, sehr dankbar, die für mich wie so eine zweite Mutter geworden ist.
Sie beschreiben in ihrem Buch, dass die ganz viel Liebe und Arbeit reingesteckt hat, damit die Füße eben nicht mehr riechen, ne?
Ja.
Ganz viele Fußbäder so gemacht hat mit ihnen.
Ich kann mich auch gut erinnern, der erste Gruppenabend und die Leute, die wussten irgendwie nicht so ganz, ob sie jetzt durch den Mund atmen sollen oder durch die Nase. Und da war natürlich so, am gleichen Abend sogar noch die Betreuerin, die den Abend quasi geführt hat, ist nach Hause und hat ein paar Turnschuhe geholt, dass ich die erstmal anziehe. Und dann gab es Fußbäder ohne Ende, Fußcreme ohne Ende. Und dann haben wir das erste Problem erstmal zur Seite geschafft nach Wochen.
Aber Sie konnten sich dann dort in diesem Jugendhaus in einer Art entwickeln, wie Sie sich zu Hause nie hätten entwickeln können. Interessant finde ich, dass Sie, nachdem Sie sich in diesem SOS-Kinderdorf in dem Jugendhaus eingelebt hatten, bald noch die Kraft gefunden haben, sich auch für andere einzusetzen. Sie sind zum Beispiel UNICEF-Jugendbotschafter geworden. Was haben Sie da genau gemacht?
Da war ich natürlich noch super idealistisch. und da war ich noch irgendwie, ich will was machen. Ich habe Kinderrechtsstunden organisiert in der Schule und habe die jüngeren Klassen, also 5 und 6 in der Gesamtschule informiert.
Sie waren Ansprechpartner für Kinderrechte in Kaiserslautern, genau.
Richtig, das war später im Juniorbeirat, auch UNICEF, das ist das höchste Gremium von jungen Menschen, die quasi alle Engagierten von UNICEF repräsentieren in diesem Beirat, aber das war später erst. Im Juniorbotschafterwettbewerb haben wir halt echt nur so ganz grundsätzliche Dinge gemacht, wie Klassenstunde organisieren, eine wichtige Präsentation, Spenden gesammelt, so Sachen eben. So hat es angefangen und wissen Sie, wo ich angefangen habe? Im Kinderrechtstag auf dem ZDF-Gelände hier in Mainz.
Sehen genau. Sie mal, was die Medien alles bewirken.
Wahnsinn, oder?
Mit 14 sind Sie in die SPD eingetreten, also auch sehr früh, finde ich. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?
Die SPD, finde ich, und da können mir Leute sagen, was sie wollen, ist immer noch die Partei, die die Chance hat, die bestmögliche soziale Ungerechtigkeit entgegenzutreten, indem sie als Partei, die Mitte links steht, diese Stimme repräsentieren. Was wichtig ist, ist zu wissen, wie man seinen Idealismus auch realistisch umsetzt. Und es geht leider nur, was heißt leider, macht schon Sinn, wenn man Anträge schreibt, die durch verschiedene Gremien durchgehen, wenn man die verabschiedet auf einem Landeskongress. Also wenn man einfach verstehen will, wie man seinen Idealismus realistisch in die Tat umsetzt. Und da bietet die SPD eine wunderbare Plattform, sich auch dementsprechend zu engagieren und seinem Idealismus auch so eine gewisse Effektivität zu verleihen.
Und das wussten Sie schon mit 14, dass es nur auf Basis einer politischen Partei geht, dass Sie sich für diese Ziele wie soziale Gerechtigkeit einsetzen können? Also ich finde das wahnsinnig weit für einen 14-Jährigen.
Also ich wusste zumindest damals, dass es ein bisschen bedeutungslos ist, wenn ich rein in meinem Idealismus verhadere und nicht wirklich die Plattform bekommen, die notwendig ist, um Veränderungen anzustreben. Es geht bestmöglich in der Partei.
Einer der Punkte, mit denen Sie sich bevorzugt beschäftigen, ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Einfach, weil Sie aus eigener Erfahrung heraus sagen, das ist einer der wichtigsten Faktoren, um aus der Armut rauszukommen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es heftig. 80% der Kinder in Förderschulen kommen aus sozial schwachen Familien. 73% der Kinder aus der Oberschicht streben das Abitur an, aber nur 17% der Kinder aus der Unterschicht. Unterricht in Anführungsstrichen. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach passieren, dass sich das ändert?
Ganz grundsätzlich finde ich wichtig, dass man Talentfonds zum Beispiel implementiert, die niedrigschwellig zugänglich sind für junge Menschen, die die Förderung nicht erhalten könnten. Und über die könnten dann Lehrerinnen, Lehrer, aber auch Leute in sozialen Berufen verfügen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, um einfach die Förderung gewährleisten zu können, die diesen Menschen verwehrt bleiben. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, wenn man nur an einzelnen Stellen, an einzelnen Schrauben so rumhantiert und sagt, Gesamtschulen überall, weil da spielt so eine gewisse Ideologie wieder eine Rolle, sondern ganz praktische, niedrigschwellige Förderung.
Sie haben ja auch am eigenen Leib erfahren, was es heißt, als Kind einer armen Familie die Schule zu besuchen. Das fing schon bei dem nicht vorhandenen oder eben schlicht ungenießbaren Pausenbrot an, das Sie mitbekommen haben von zu Hause. Und, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, Sie haben keine Gymnasialempfehlung bekommen, obwohl Kinder aus anderen Familien, die schlechtere Noten hatten, eine bekommen haben. Können Sie sich erklären, warum man Ihnen damals keine gegeben hat?
Ja, sehr gut. Wenn man meine Eltern hat, die nur felsig babbele und so oder so schon den Eindruck machen, nicht wirklich die Ressourcen zu haben, auch nicht die im Kopf, um Kinder und Jugendliche zu fördern, die aus solchen Verhältnissen kommen. Welchen Anspruch hat man dann als Lehrer, Leute mit derartigen Konditionen ohnehin schon in der Familie ins Gymnasium zu stecken, wenn dort eventuell laut Wahrnehmung der Lehrer diese Person es so oder so nicht schaffen würde auf dem Gymnasium? Dann schickt man doch lieber jemanden so direkt auf die Realschule.
Aber sie hatten ja gute Noten. Die Lehrer hätten ja eigentlich sehen müssen, der kann das leisten.
Richtig, ja. Also ich hatte gute Noten, keine sehr, sehr guten Noten, aber denke ich, gut genug, um es zu bestehen auf dem Gymnasium. Aber naja, das war halt leider nicht gegeben.
Dass Sie auf einer Gesamtschule gelandet sind, war aber letztlich dann doch noch ein Stück Glück für Sie, weil Sie dann einen Lehrer gefunden haben, der Sie sehr, sehr gefördert hat, der ja zum persönlichen Vertrauten von Ihnen wurde. Wie hat er Sie unterstützt?
Genau, also Marco, damals Herr Becker, heute Marco, hat unglaublich viel Bewusstsein darüber, welche Potenziale seine Schüler haben. Er hatte grundsätzlich Glauben in mich und wusste auch, dass ich nach mehr strebe als nur das, was mir die Gesamtschule bieten kann, und hat mich in dem Sinn auch bestmöglich gefördert. Er hat Empfehlungsschreiben geschrieben, wir haben immer nach den Klassenstunden noch weiter geredet, hat mir noch weiteren Input gegeben zu dem, was er halt ich hatte in Geschichte, was er so uns anbieten konnte, und er wusste einfach, in welchen Dimensionen ich denke. Und konnte damit sehr, sehr gut umgehen, weshalb ich auch noch mit heute in sehr, sehr engen Kontakt zu ihm stehe und Marco für mich eine sehr, sehr wichtige Person auch spielt in meinem Leben. Und er hat einfach ganz grundsätzlich sehr viel Glauben an mich gehabt, und das habe ich gespürt und wusste, hey, Marco, auch wegen dir kann ich in weiteren Dimensionen denken. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man Menschen kennt, die an einen glauben. Und da kommt für mich auch noch eine wichtige Rolle hinzu, denn ich finde, jeder und jede, die in der Lage sind, Menschen zu unterstützen, im Rahmen einer Mentorenschaft zum Beispiel, dass die Menschen auch die Verantwortung übernehmen und sagen, ich übernehme die Mentorenschaft einer Person, die vielleicht die Unterstützung benötigt.
Sie haben das dann selbst erfahren. Später haben Sie sich für das Robert Bosch College in Freiburg geworfen. Das ist ein United World College. Das sind ganz bestimmte Schulen, wo eben nur Begabung zählt, wo es eben nicht auf den Geldbeutel der Eltern ankommt, und haben seitdem auch Mentoren gefunden, die sich um sie kümmern. Eine Frankfurter Unternehmerfamilie, die sich ihrer angenommen hat. Als Sie zum ersten Mal in dieser Familie waren, wie fremd war das für Sie?
Es waren Einblicke in eine andere Welt. Es hat damit angefangen, dass wir natürlich Wein getrunken haben und keinen wirklich preiswerten Wein, wenn ich das mal so sagen darf, oder dass man Schuhe kauft und darauf achtet, welche Qualität sie haben, über wie viel sie kosten. Damit will ich nicht implizieren, dass sie Geld rausschmeißen, weil sie das Ganze ja nicht tun. Aber für mich war es eine neue Situation zu sehen, wie bedenkenlos man quasi Geld ausgeben kann. Und wie auch sozial, wie Menschen aus derartigen Verhältnissen miteinander agieren. Und auch ist das eine ganz andere Arbeitswelt. Unter Unternehmern viel Verantwortung, und da arbeiten die auch immer viel Extrastunden. Da geht es viel routinierter zu, viel noch routinierter, als ich das ohnehin schon kannte im Jugendhaus. Und es war schon schwer damals, definitiv. Also schwer, diese Einblicke in einer anderen Welt auch so anzunehmen und damit auch gewissermaßen umzugehen.
Sie haben sich immer ausgerechnet, wenn Sie da ein Glas Wein gesehen haben, dass Sie getrunken haben, wie viel Lebensmittel man da kaufen könnte, zum Beispiel
Toastbrot.
In einer armen Familie. In Toastbrot umgerechnet.
In Toastbrot, genau. Ja, ist schon. Mittlerweile kann ich das auch viel eher annehmen, aber es ist trotzdem, ja, auch im Vergleich zu meinem Einkommensverhältnis, ich meine, ich lebe von 204 Euro Kindergeld. monatlich. Zu sehen, dass man da jetzt gerade einen Wein schlürft, der ja mindestens ein Viertel, wenn nicht sogar mehr, des Einkommens von mir quasi widerspiegelt, da merkt man schon, wie unglaublich anders und es ist zu den Welten, die ich auch kenne, noch immer.
Sprechen Sie da auch mit denen mal drüber?
Was meine Mentoren von vielen anderen Unternehmern abhebt, ist, dass sie soziale Verantwortung und auch eine gewisse Pflicht fühlen, so eine sehr große sogar, die mit ihren Privilegien als Unternehmer, als Besserverdienende mit eingehen. Und ich finde, das macht für mich einen erkennbaren Unterschied, weshalb ich immer ein bisschen Probleme habe, wenn das so medial dargestellt werden, als würden sie ein extravagantes Leben führen. Ich finde, sie haben eine Berechtigung, das zu tun, aber sie haben auch eine Pflicht, anderen zu helfen und die sind sich ihrer Pflicht sehr, sehr bewusst.
Diese Zeit auf dem United World College in Freiburg, die hat Ihnen die Chance gegeben, ein internationales Abitur zu machen. Die hat Ihnen die Chance eröffnet, dass Sie ein Stipendium bekommen haben für ein Studio in Amerika. Was würden Sie sagen, war das Wichtigste, was Sie aus dieser Zeit dort mitgenommen haben?
Ich bin aufs UBC gekommen und hatte im ersten Jahr hätte ich nur knapp das IB bestanden mit 24 von 42 Punkten. Da stand ich. Und ich habe gelernt, wie man richtig lernt, also wie man sich organisiert, wie man noch viel selbstdisziplinierter quasi akademisch arbeitet und sich nochmal ein bisschen mehr, ohne sich komplett durch Leistung zu definieren, aber dass es Sinn macht, wenn man noch bildungstechnisch nochmal eine Meile weitergeht. Ich habe also gelernt, mit Versagen, wenn man das so sagen will, umzugehen. Vor allem im ersten Jahr, als ich gesehen habe, die meisten Leute, die werden sich jetzt auf Ivy Leagues bewerben können, also auf Harvard, Brown, Princeton und so weiter und so fort. Und habe am Anfang nur schwer annehmen können, dass es bei mir nur St. Olaf of College ist. Ja, obwohl das eine tolle Leistung war. Ich habe gedacht, ich hätte nichts im Leben wirklich geschafft. Und habe aber gemerkt, dass es total Schwachsinn ist. Dass ich irgendwie auch, ja, womit ich immer noch hadere, stolz zu sein auf das, was ich leiste. Aber es durchaus sein kann. Ja, und habe auch gelernt, dass es nicht Sinn macht, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die irgendwie auf Privatschulen zuvor waren. Und dass ich halt irgendwie alles mit Stück für Stück irgendwie erarbeiten musste. Es war für mich schwer, wirklich. Es war auch mental in dem Sinne eine schwere Zeit, aber ich habe auch ja, dadurch viel Kraft mitgenommen und habe einen viel bewussteren Abstand dazu genommen, durch was ich mich definiere. Ja, habe also viel fürs Leben gelernt, muss ich sagen. Aber auch, ne, wenn ich mit meinem Roommate aus Afghanistan zusammen im Zimmer hocke und wir uns eine Dokumentation anschauen über die Intervention der US-Amerikaner und der Russen und wir dann darüber reden und ich erfahre, dass er nach Pakistan geflüchtet ist. Also man lernt auch viel durch über die Welt kennen und schlussendlich über
durch
seine eigene
Privilegien. Durch diese internationalen Schüler, die da auf diesem College sind.
103 Nationen waren zu meiner Zeit repräsentiert.
Dennoch schreiben Sie am Ende des Buches den Satz, Armut klebt an dir, sie lässt dich einfach nicht so leicht los. Obwohl Sie so viel erreicht haben, obwohl Sie viele Freunde gefunden haben in Amerika, auf dem College, hier, obwohl Sie Mentoren haben. Haben Sie immer noch das Gefühl, dass irgendetwas fehlt? Was fehlt Ihnen?
Ja, also was ich zum Beispiel aktuell merke, ist, ich lebe jetzt gerade auf einer Couch von meinen Mentoren, muss gerade mein Leben eigenständig organisieren.
Fehlt es zu Hause?
Ja, definitiv. Wo man sagt, es ist mein Rückzugsort.
Und ist ja in Corona-Zeiten auch nicht unwesentlich, wo man sich dann zurückzieht.
Es ist schwer. Also mental ist es eine sehr herausfordernde Situation aktuell. Das will ich überhaupt nicht abstreiten, weil es einfach Tatsache ist und ich viel auch meinen eigenen Gedanken deswegen rumkreise und mein Leben halt ohne Eltern, aber dafür mit anderen Leuten gerade irgendwie organisieren muss. Ja, also ich merke, da fühle ich mich eher geschafft, obwohl ich es geschafft habe. Ja, ist schwer. Ja, man muss sagen, wenn man halt nicht so das Setting hat und sagen kann, das ist mein Rückzugsort, das ist schwer. Emotional unglaublich. Also das darf man sich nicht einfach vorstellen. Ich will das auch gar nicht so idealisieren. Und Armut klebt an mir. Und auch deswegen, weil ich weiß, dass Armut immer noch so ein gegenwärtiges Thema ist in Deutschland und in Europa, aber auch in den USA. Und man merkt, dass nur die allerwenigsten Menschen die Chance haben, es da rauszuschaffen. Und allein deswegen klebt es und wird es in meinem Leben lang immer an mir kleben. Auch politisch gesehen wird es immer an mir kleben. Und auch meine Eindrücke, alles ist dadurch natürlich wie so eine Linse, durch die man schaut. Und auch deswegen bleibt Armut kleben. Und ich halte es nicht unbedingt negativ, sondern als was Positives auch.
Ich wollte gerade sagen, man ist vielleicht auch dankbarer für andere Dinge oder wenn man dann einfach ein anderes Leben führen kann.
Ohne es jemals als gegeben anzuerkennen.
Man merkt in so einer Krise wie der aktuellen Corona-Krise ja ganz genau, welche Menschen liegen mir wirklich am Herzen. Um welche sorge ich mich, welche rufe ich an, wen haben Sie angerufen?
Meine Bezugsbetreuerin, meine Mentorin, Marco, mein Bruder, hab mal geguckt, wie es ihm geht.
Ihre Eltern, haben Sie die angerufen?
Mein Vater habe ich kurz angerufen, aber das Gespräch ging vielleicht 5 bis 6 Minuten.
Wie stark beschäftigt Sie das denn, dass es dem Zwillingsbruder immer noch nicht so gut geht und Sie haben im Vergleich dazu den Sprung nach draußen geschafft?
Mir geht es damit nie gut, weil das ist mein Zwillingsbruder. Ja, ich weiß, ich konnte nie für ihn so da sein und kann es selbst jetzt nicht in der Situation. in dem Umfang, wie ich es will. Mich beschäftigt die Situation meines Bruders sehr. Es macht mich unglaublich traurig und sauer, motiviert mich aber auf der anderen Seite, weiter aktiv zu bleiben und vielleicht auch mal parteienpolitisch irgendwie die Rolle oder auch den Einfluss zu haben, dass sich dahingehend was verändert. Mich macht es aber häufig sehr melancholisch, traurig. Es macht mich aber auch auf der anderen Seite, wühlt mich auf, dass ich weiter verändern kann. Es ist für mich schon, weil viele Leute sagen, ich könnte mich sozial entfernen, aber ich habe diese soziale Entfernung kein bisschen. Ich sehe das ja immer noch und bekomme das mit durch meine Eltern, meinen Bruder, aber vor allem durch meinen Bruder. Und ja, es ist schwer, definitiv.
Was wünschen Sie sich denn für Ihr eigenes Leben?
Jetzt oder in der Langfristigkeit?
Jetzt und in der Langfristigkeit.
Jetzt, dass ich erstmal mein Leben weiter organisiert bekomme hier, dass ich jetzt bald die Wohnung beziehen kann, die ich dank Unterstützung anderer beziehen kann, dass ich Strukturen finde, wie ich auch mit der Entfernung klarkomme. Und für mich ist klar, wir werden es durchstehen. Aber wie ich auch mit meiner Freundin die nächsten Monate, wie das weitergehen
die
wird.
Die Freundin ist in Amerika.
Die ist in Iowa City, ganz weit weg. So sieht's aus. Und das ist natürlich emotional auch nochmal schwer aktuell. Aber ich bin mir sicher, da werden wir in den nächsten Wochen ein bisschen Organisation reinbekommen. Langfristig sehe ich meine Zukunft definitiv in der Politik, sofern ich die Chancen bekomme durch die SPD, da auch weiter aktiv zu bleiben. Und ich werde natürlich jede Chance bestmöglich nutzen, wirklich Dinge zu verändern, aber trotzdem immer noch so bodenständig zu sein, der ich bin. Der bodenständige Thiel aus Lautre, der auf dem Kotte groß geworden ist und nie, nie, nie vergessen wird, woher er kommt.
Herr Thiel, ich danke Ihnen für das Gespräch und drücke ganz fest die Daumen, dass Sie Ihr Ziel erreichen können und mir vielleicht eines Tages als, was weiß ich, Sozialminister gegenüber sitzen.
Das wäre doch toll. Ich danke Ihnen, Frau Heid, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Ihnen zu reden darüber. Toll.
Bei uns gibt es am Ende der Sendung immer ein kleines Dankeschön für den Gast.
Tatsache.
Ich habe für Sie ein Buch gefunden und zwar geschrieben von dem Journalisten Uwe Knüpfer. Du bist das Volk, eine Anleitung zum Politikersein in 12 Ermutigungen.
Ich dachte,
das können Sie vielleicht ganz gut gebrauchen für Ihre Zukunft. Ich würde es Ihnen jetzt auch gerne überreichen. Leider hat Corona-bedingt die Online-Lieferungen, Auslieferungen auch nicht so geklappt wie gedacht. Aber ich verspreche Ihnen, sobald es bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegt, packe ich es ein und schicke es Ihnen postwendend zu.
Das passt. Ich danke Ihnen dafür. Ziemlich coole Idee. Danke.
Danke, dass Sie hier waren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.